Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu Buen Bambino, eurem Podcast rund ums Thema Pilgern mit Baby. Wir sind
Jessi
und André. Und heute haben wir mal wieder Interviewgäste. Hurra! Wir haben Denise und Gerd hier, die uns von ihren Abenteuern auf dem Camino erzählen wollen. Aber ich würde sagen, stellt euch doch gerne mal kurz vorher vor.
Also, hallo. Ich bin Denise, ich bin 41 Jahre alt und war jetzt 5-mal auf dem Camino und einmal davon habe ich eben meinen Göttergatten kennengelernt, der sich jetzt forscht.
Hallo, mein Name ist Gerd. Ich bin ursprünglich Belgier. Ich habe 2-mal den Camino bisher gelaufen. In 2015, als ich Denise kennengelernt habe, war mein erster Camino-Erfahrung.
Okay, und bei eurem letzten Camino hattet ihr eure beiden Kinder dabei, richtig?
Genau, wir wollten, also 2015 haben wir uns kennengelernt, sehr bald danach geheiratet und sehr schnell danach auch das erste Baby bekommen. Und schon in der Schwangerschaft haben wir gesagt, wir wollen mit diesem Kind zeigen, wo wir uns kennengelernt haben. Dann sind wir sehr schnell ein zweites Mal schwanger geworden, dann kam Covid und dann 2023 endlich war der Ruf so laut, dass wir nicht mehr sagen konnten, jetzt müssen wir es weiter aufschieben, jetzt müssen wir es machen. Doch von einer Nacht auf die nächste fing die Planung an.
Sehr schön. Und das war für euch von Anfang an klar, dass ihr mit eurem Kind oder dann später auch mit den Kindern unbedingt auf den Camino wollt, ja? Wie kam es dazu? Erzählt doch mal.
Also es war klar, dass wir denen wirklich zeigen wollten, wo wir uns kennengelernt haben. Wir sind den Norte gelaufen damals. Der war jetzt, stand außer Frage, dass wir das mit den Kindern machen. Dafür war es zu viel Up and Down und ein bisschen zu anstrengend mit so kleinen Kindern, dass wir gesagt haben, wir machen den Französ, den ich ja schon ein bisschen kannte. Und es war eigentlich für mich auch schön, da wieder hinzukommen. Und zwar diesmal mit Familie. Und ja, so fing dann halt die Planung an. Wie gesagt, von einer Nacht auf die andere habe ich mich in die Vorab-Recherche und Reservierungen und alles geworfen. Ich gehöre zu den Spreadsheet-Pilgern.
Okay, und ist dir das schwer gefallen?
Die Planung? Nee, so gar nicht, weil ich weiß nicht, ob es da halt nur mir so geht, aber gerade meinen ersten Camino, den kann ich jetzt auch nach 13 Jahren noch sehr gut visualisieren, wenn ich abends im Bett liege und nicht schlafen kann. Und manchmal, ich denke, hinter der Kurve war das und das Dorf und da war die Bar. Also ich wusste halt schon ganz genau, was ist so möglich, was ist uns möglich, wie viel Kraft haben wir, wie viel Zeit haben wir überhaupt und habe dann halt angefangen mit dem, ich glaube, ihr seid auch Team Gelbes Reiseführer, in Deutschland, da mit der neuesten Ausgabe und diversesten Blogs und YouTube und allem mich in die Planung zu werfen. Und ach, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also ganz, ganz anders als noch vor 10 Jahren war. So dank YouTube vor allem.
Okay. Also du würdest sagen, die Fülle an Informationen oder auch das Maß an Reichhaltigkeit, nenne ich es mal, hat auf jeden Fall zugenommen, ja?
Für den Gesamt, also generell für ein Camino auf jeden Fall, für was Individuelles wie mit kleinen Kindern nicht. Also das war beim aktuellen Podcast oder letzten Interview-Podcast von euch war das ja auch schon Thema. Es ist ja schwierig, Infos zu bekommen, mit kleinen Kindern unterwegs zu sein. Aber da wir, also unsere Planung war anders als bei euch, ne? Wir haben normale Etappen genommen, wir sind in Herbergen untergekommen, wir haben das gelbe Buch halt sehr gut nutzen können dadurch und wir waren ja auch mit einem Fahrradanhänger unterwegs, wir mussten viel auf Fahrradstraßen, Alternativen ausweichen, aber für sowas hat uns halt YouTube wunderbar geholfen, dass wir, ich konnte aus Erinnerung sagen, welche Strecken unmöglich für uns zu machen sind mit so einem Doppelcruiser. Mhm. Und dann gibt es halt YouTube-Videos von Leuten, die da mit einer GoPro den ganzen Weg abgehen und dann im Fast-Forward das abspielen und dann konnte ich mir das halt genau angucken oder wir. Ja. Und wir konnten halt sagen, da passen wir nicht durch, da müssen wir heben, das funktioniert nicht, dann nehmen wir die Fahrradroute.
Also, das ist ein cooler Tipp.
Das ist sehr gut, das auf jeden Fall. Auch, dass du das so im Geiste vor Augen führen kannst, erstaunlich, also bemerkenswert, cool. Eure Kinder sind schon ein bisschen älter, ne? Also ihr wart jetzt nicht mit kleinen Kindern unterwegs.
Ja, und das älteste Tochter ist 5,5 und die Jungs ist 3,5. So
schon noch klein.
Schon klein, aber sie können auch gut laufen.
Ja, und hattet ihr sowas wie ein Laufrad dabei oder?
Ein Doppelcruiser.
Ja.
Also dieser Doppelfahrradanhänger, weil wir halt wussten, die Große, die wird ihre 5 bis 10 Kilometer am Tag irgendwie schaffen, aber irgendwann ist halt auch um und die Kleine braucht es noch für den Mittagsschlaf. Hm. Und wir haben halt auch wir hatten halt auch keine Erwartung an die, außer geht berghoch oder bergrunter. Dann müssen sie laufen. Und sonst durften die da rein, wann immer sie wollten.
Okay, ist auch eine interessante Ansage.
Das heißt, ihr seid nur zu Fuß unterwegs gewesen, inklusive eurem Cruiser sozusagen für die Kinder.
Genau, und dann halt plus unsere Rucksäcke. Die Kinder hatten ihre Pseudo-Rucksäcke, die sie vorher auch ganz stolz halt ja auch ausprobiert haben und so. Cool. Aber die haben die im Grunde nie getragen. Die lagen nur im Cruiser und waren Packtasche für irgendwas, was wir gebraucht haben.
Und welche Strecke habt ihr gemacht? Also von wo bis wo seid ihr gelaufen und wie lange wart ihr weg? Also wie lange habt ihr euch Zeit genommen dafür? Das würde mich noch interessieren.
Also wir hatten halt nicht so viel Urlaubszeit, dass wir den ganzen Französisch laufen können. Das war jetzt vorbei. Das habe ich halt auch schon ein Jahr hinter mir. Wir wollten ankommen mit den Kindern. Das heißt, es sollte ein finales Stück sein. Und wir sind jetzt von Astorga bis über Santiago bis Finisterre gelaufen, also rund 350 Kilometer. Und wir hatten 18 oder 19 Lauftage, ne? Wir waren 21 Tage insgesamt unterwegs, mit viel Flug und so und allem.
Super, voll schnell. Also das heißt, ihr habt wirklich ganz normale Etappen gemacht, wie ihr jetzt auch alleine laufen würdet.
Also tatsächlich ganz normale Etappen und auch entgegen eurem Pilgerleben diesmal mit Reservierungen und mit sehr, sehr viel Planung, weil wir wollten den Kindern Herbergsfeeling ermöglichen und nicht irgendwie in Pensionen und Hotels. Aber wir wollten nicht mit denen in große Schlafsäle, weil zum einen hätten wir uns nicht wohl gefühlt damit. Da hätte ich wäre als Mama nicht in Schlaf gekommen, auch wenn ich sehr viel Vertrauen in die Pilgerschaft habe. Aber wir wollten auch andere Pilger nicht mit kindlichen Albträumen wachhalten. Ich glaube, da wären wir sehr schnell verhasst gewesen. Deshalb waren wir halt aus auf Herbergen, die so Viererzimmer angeboten haben. Und die mussten wir halt reservieren. Und die haben wir dann so 24, 48 Stunden vorher immer bestätigt. Aber wir hatten sie zumindest für uns sicher. Was letztendlich sich auch als sehr gut rausgestellt hat, weil wir waren im Mai unterwegs und es war wahnsinnig voll. Also wir hatten Tage, dass Einzelpilger die Stadt durchsucht haben nach Betten und nicht gefunden haben. Das war erschreckend und hat vielen eigentlich auch schon Angst vor Juli, August gemacht.
Das kann ich gut verstehen. Ja.
Ja, und gerade auch, wenn du sagst, dass ihr Viererzimmer und nicht im großen Schlafsaal übernachten wolltet, dann ist es natürlich noch mal schwieriger wahrscheinlich, dann auf gut Glück irgendwas zu finden. Ne? Also wir haben uns ja das mit dem Kind auch nicht getraut. Also was vielleicht noch halbwegs möglich wäre vor Mai, würde ich jetzt mal sagen, ist dann, wenn man wirklich in einem großen Schlafsaal schläft mit den Kindern. Aber das ist wäre jetzt auch nicht so mein Favorit.
Und sie sind zu groß, als dass wir uns mit denen Bett teilen. Also das wäre halt auch kein erholsamer Schlaf für uns gewesen. Ne? Wir haben etliche Kilometer geschrubbt und waren auch echt fix und fertig nach vielen Tagen. Und wenn wir da nicht ein bisschen Schlaf gehabt hätten, da hätten wir abbrechen müssen.
Ja, klar. Also gerade wenn ihr ja nicht so kurze Etappen lauft, sondern halt wirklich voll durchzieht, ne? Also da ja auf jeden Fall sollte man ordentlich schlafen. Das würde mir auch so gehen.
Aber im Grunde, da ihr zu viert wart, ist diese Situation, dass ihr in Herbergen tatsächlich auch ja quasi ganze Zimmer schon fast ja reservieren konntet mit 4 Betten, ist, glaube ich, ziemlich cool. Also ich kann mir das später für uns zum Beispiel auch vorstellen.
Total, das ist ein guter Tipp.
Wenn Jakob ein bisschen größer ist, dass man sagt, okay, man reserviert irgendwie 3 Betten. Klar, man kann sich das nicht immer aussuchen.
Also ich habe meine Planung und den Kontakt in die Herbergen im November letzten Jahres angefangen. Da habe ich angefangen, die Leute anzuschreiben, weil ich echt schon, also schon zu Badan, wo ich unbedingt schlafen wollte, da habe ich im Dezember schon eine Absage bekommen, weil Viererbett weg war, Viererzimmer.
Oh, und, wow, deshalb,
und,
okay.
Und in dem Moment habe ich gesagt, jetzt muss ich alles sichern. Und es gibt diese Seite gronce.com oder .es, weiß ich jetzt gerade gar nicht, also so ein spanischer Herbergsführer, und die haben sehr genau aufgelistet, wie kleinteilig die Bettenaufteilung in den Zimmern ist. Und da steht dann halt oft dabei, es gibt 4 Bettzimmer, es gibt 3 Bettzimmer und so. Und
ja.
Dadurch ich hab den auch schon mal gehört.
Ganze. Ja.
Stimmt.
Okay.
Ja, ah, Wahnsinn. Ja. Also ja, ein halbes Jahr Vorlauf ist auf jeden Fall notwendig, das höre ich da jetzt raus.
Erstaunlich, ja.
Ja.
Also für, ja, also für definitiv war es, und weil es war einfach auch ein halbes Jahr vor Freude.
Ja, na klar.
Ist auch schön. Ja, also,
ja. Wo ich noch alleine war, da habe ich auch ein halbes Jahr vorher meinen Rucksack schon Probe gepackt und geguckt, was packe ich rein und was nehme ich mit.
Ja, okay, aber also schön zu hören, dass du an der ganzen Planung auch Freude haben kannst. Schön. Schön.
Ja, Vorfreude ist die schönste Freude.
Ja, auf jeden
Fall. Na gut, wenn man dann auch, also wenn ihr ja auch geplant hattet, eigentlich mit dem großen Kind schon einmal loszuziehen und dann hat das nicht geklappt wegen Covid dann wahrscheinlich, ne? Oder wie war das?
Also geplant war es nicht. Wir haben einfach immer gesagt, wir müssen dem damals noch, wir wussten noch nicht, was es wird in der Schwangerschaft, wir werden mit diesem Kind auf den Camino gehen. Ja, und wie man das halt dann immer so ein bisschen streckt und dann war der Ruf wahrscheinlich nicht laut genug und dann sind wir, also die haben genau 2 Jahre Altersunterschied, weißt du, wie schnell wir wieder schwanger geworden sind.
Ja.
Und dann ist sie noch in einem Windelalter, wir wollten keine Windeln mitschleppen, dann kam Covid und ja, und irgendwann bin ich morgens aufgewacht und sagt, jetzt.
Jetzt.
Ja, cool.
Sehr schön.
Ja.
So, und wie war das dann schlussendlich für euch? Also ihr habt den Entschluss gefasst, ihr habt gepackt, ihr seid losgeflogen und wie war das so? Ihr seid angekommen, ihr seid losgelaufen. Wie ist es euch ergangen?
Nicht ganz so. Wir sind nach Santiago, von Belgien aus nach Santiago geflogen, weil wir dann einen direkten Flug hatten, weil Denise' Erfahrungen mit den Flügen Richtung Santiago sind nicht so gut.
Okay.
Bagage, die nicht angekommen ist und so, wenn du auf Camino gehen willst, wir wollten echt absolut einen direkten Flug haben. Wir sind von aus Belgien geflogen nach Santiago. Sind wir in Taxi zu der Alberge und wenn wir da ankamen, hätten wir noch mal fremd angeguckt von, was machst du? Es kommen die Leute hier rein, wir sind voll.
Die erste Reservierung hat schon nicht funktioniert. Vom Abend Uhr
abends in Santiago.
Ja, war irgendwie ein Fehler bei Booking, dass es nicht durchgegangen ist, whatever. Aber die haben uns sehr schnell dann noch ein Zimmer irgendwo
gut geholfen.
Gesucht, genau.
Also quasi dann außerhalb dieser Herberge, die ihr gebucht hattet, eine andere Herberge.
Ja, wir sind 18 Uhr angekommen, da ist halt komplett hoch.
Wahnsinn.
Mhm. Ja, da ist, okay.
Und da war mein erster Nervenzusammenbruch.
Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ich bin losgelaufen. Und ach, der nächste Morgen sind wir dann mit Bus Richtung Astorga gefahren und von da aus sind wir dann losgelaufen Richtung
zurück.
Ja, wie bei uns hier.
Wie bei uns in Schweden, ne? Da haben wir uns auch mit dem Bus rausfahren lassen und sind die Strecke zurückgelaufen.
Wir sind auch mit dem Bus nach Astorga gegangen.
Ja, aber wir sind nach Lyon. Ach nein.
Nein, ihr seid nach Astorga. Ja. Ich habe mir die
siehst du, das weiß er auch schon nicht mehr.
Ihr habt einen kurzen Tag gemacht, irgendwie nur 8 Kilometer. Wir waren so geklopft und sind nach Rabanal gelaufen, 19 Kilometer, mit 12 Uhr losgehen. Es war die Hölle. Ich bin zitternd angekommen. Wir haben uns absolut überfordert. Wir haben uns die Hölle verbrannt, weil an alles haben wir gedacht, nur nicht an uns beide eincremen. Also ich bin vor der Hospitallehrer zusammengebrochen, dass sie ihn gefragt hat, ob ich in Ordnung bin. Es war, der erste Tag war, es war einfach too much, wirklich. Ja, 19 Kilometer war idiotisch.
Naja, gerade wenn man dann erst um die Mittagszeit startet, dann, ne? Das ist ja schon quasi der halbe Camino-Tag schon erledigt, so bei den meisten Pilgern, die sind dann auch schon.
Und dann läuft es schneller, als dein eigenes Tempo ist. Dann wollten wir halt sehr oft die Kinder im Wagen haben, damit wir schneller vorankommen. Den hat er ja geschoben. Das war dann halt nochmal kräftezehrend bei falscher Geschwindigkeit, das Ding zu machen. Also, das war halt so der erste Start. Aber dann ab dem nächsten Tag war eigentlich alles gut wieder, ne?
Normale Routine.
Ja.
Okay, also ein schwieriger Start, aber dann doch sehr schnell.
So wie gedacht.
Entspannung.
Sehr gut. Ihr habt euch davon nicht beeinflussen lassen von diesem ersten Tag.
Nein.
Das ist gut. Habt ihr, weil du gerade sagtest, ihr Gerd musste dann ja schieben, 19 Kilometer und noch schneller, habt ihr vorher trainiert oder seid ihr auch einfach hingeflogen und dann losgelaufen?
Wir haben uns vorgenommen zu trainieren. So,
ein paar Mal
so 15 Kilometer oder was Wanderungen halt mal gemacht. Aber
ja,
am Ende alles, was du trainieren kannst für ein Camino, ist, bereitet dich trotzdem nicht hundertprozentig auf das vor, was dein Körper da macht. Dieses Gewicht auf dem Rücken. Also vor meinem ersten Camino habe ich mir Shakespeares gesammelte Werke in den Rucksack gepackt und bin 16 Kilometer gelaufen. Das war so, um ein bisschen das Gewicht zu imitieren, aber dein Körper ist nicht auf das gefasst, was da kommt. Man braucht so 5 Tage, um irgendwie halbwegs reinzukommen, ne? Und die ersten Schmerzen zu überstehen und dann da keine Blasen und nichts Schlimmes und dann geht es irgendwie in den Flow.
Ja, definitiv. Und da ist selbst 15 Kilometer eigentlich sogar eine gute Vorbereitung, ne? Wenn man so will. Aber wenn man dann halt ankommt, schneller läuft als gedacht und auch, ne? Das ist ja, sind ja ganz andere Umstände als zu Hause, sage ich jetzt mal. Dann ist ja auch die Wärme dann auf einmal da und genau.
Naja, das ist ein großer Faktor.
Ja, total.
Das Klima ist schon nochmal eine Nummer, ein Zacken schärfer, ne? Ja. Also gerade wenn man so in die Mittagssonne kommt.
Ja,
das
und
ist,
ihr euch dann verbrennt, das ist ja dann auch nochmal zusätzlich. Wow.
Das war heftig. Wir sind 2 Tage da mit Kapuzen und allem rumgelaufen, weil wir die Haut schützen wollten. Wenn wir nach Hause telefoniert haben, haben die immer gefragt, ob es so kalt ist. Aber
ja.
Okay, so der Start war schwierig, haben wir jetzt gehört. Wie war denn so der weitere Verlauf? Gab es an irgendeiner Stelle so vielleicht eine Situation, wo ihr dachtet, oh Gott, daran haben wir gar nicht gedacht? Oder vielleicht eine Situation, wo ihr nicht weiter wusstet oder so gerade auch in Verbindung mit dem großen Wagen, so du hattest gerade schon gesagt, du wusstest eigentlich schon ganz gut, wo ihr mit dem Wagen durchkommt und nicht. Aber gab es Überraschungen?
Echte Überraschungen haben wir nicht gehabt mit der Wagen, weil wir sehr gut vorbereitet waren in meine Gedanken und dass wir viel wussten mit dank YouTube und so, dass man echt sehen kann, da kommen wir durch und nicht. Eine Stelle haben wir mal geguckt, von komme ich durch, ja oder nein, dann haben wir doch mal die Fahrradstrecke genommen.
Ja.
Aber für den Rest.
Also da ging es hauptsächlich um zwei Strecken, ja, ne? Von Cruce Ferro nach Molina Seca runter, weil das ist für einen Fußpilger schon gefährlich und dann da dieses Tal der Nachtigallen. Also super eng. Also wir kamen in Molina Seca unten an und da war ein deutsches Ehepaar. Da haben wir gefragt, zum Teufel habt ihr das geschafft? Ja, wir sind 4 Kilometer mehr gelaufen, aber dafür in Serpentinen die Straße lang. Es waren dann halt 24 Kilometer Asphalt, aber zumindest machbar für uns. Und das zweite war den Ossibrero hoch. Da war auch klar, das schaffen wir never ever, die normale Fußstrecke.
Ja,
und
das
da sind
ist wirklich
die Mädels, und da sind die Mädels ganze 8 Kilometer bergauf gelaufen, sogar die Kleine. Wow. Das war mega gut. Ja, also und sonst, also ich würde wirklich sagen, wir waren gut vorbereitet. Wir haben uns auf alles vorbereitet. Der Wagen war gepimpt mit Anti-Platt-Reifen und wir haben so einen extra Doppelkinderwagen-Regenschutz gekauft, der irgendwie drauf passt. Ja, am Ende hatten wir keinen Tropfen Regen, während wir gelaufen sind. also das Schlimmste war am Ende ein Thema, was bei euch auch schon im Podcast war, die Bettwanzen, ja, die uns halt erwischt haben. Aber auch da dachte ich, das erste Mal war, dass wir in Kontakt mit denen kamen und es in der Vergangenheit auch weitaus schlimmer war sogar noch, viel schlimmer, war das halt alles handelbar. Also, es hat alles funktioniert. Gut. Und die Kinder hatten mega Spaß. Das Schlimmste wäre gewesen, wenn die Kinder gesagt haben, boah, ich habe keinen Bock, Mama, ich will nach Hause.
Ja.
Aber die haben es genossen, die reden heute noch vom nächsten Camino. Die haben sich auf jedes Eis gefreut und auf jedes bekannte Gesicht und auf jede Bekanntschaft. Ja. Und dass sie einen Dos Colacao selber bestellen konnten zum Frühstück und all sowas. Das war mega
cool. Ja, das finde ich interessant. Also eure Kinder waren tatsächlich so aufgeschlossen, dass sie auch so in dieses typische Pilgerfeeling gekommen sind, dass man sagt so, ey, cool, neue Leute und hey, den haben wir schon mal gesehen. Ja, hattet ihr das?
Hatten wir tatsächlich nicht in dem Maß wie als Einzelpilger. Das ist auch das Einzige, was ich wirklich, wirklich schade fand. Aber auch da waren wir darauf vorbereitet, weil wir wussten, wir werden nicht bei so viel Vino Tinto am Abend mit fremden Leuten versacken. Wir werden eigentlich immer mit von den gleichen Leuten angesprochen werden, die einfach von Kindern gegenüber aufgeschlossen sind und so. Aber das waren halt doch viele und wir haben zwei gute Bekanntschaften getroffen mit zwei Amerikanern und einem Österreicher. Und dann haben wir aus Taiwan tolle Leute kennengelernt und aus Südkorea. Und die waren halt so super kinderfreundlich. Die sind denen immer in die Arme geflogen und immer hi, hi und gewunken. Und das war für die Mädels halt mega. Die haben jeden, der vorbeigelaufen ist, mit Buen Camino begrüßt. Selbst wenn 30 Fahrradfahrer hintereinander waren, dann war das in der Endlosschleife. Die hatten daran so einen Riesenspaß. Und dadurch waren wir halt auch, wie es immer so ist, die Superstars.
Ja, und das wollte ich vorhin noch fragen. Wie war das Pilgerleben auch in den Herbergen? Also wenn ihr wirklich in diesen Viererherbergen, als Viererzimmern wart sozusagen, ne? Also dann kamt ihr ja mit dem Kochen und sowas abends dann doch immer mehr mit Pilgern in Austausch oder in Kontakt als wir jetzt. Und wie war das für euch als Eltern? Also war das schon so, dass ihr sagt, es fühlt sich auch so ein bisschen danach an, wie es damals war ohne Kinder? Also das würde mich auch interessieren.
Ein bisschen, aber wir haben halt tatsächlich kein einziges Mal gekocht. Nee. Kein einziges Mal. Wir sind halt nur Menü del Dia und so. Also wir haben nicht gekocht. Das ist und ich habe auch relativ wenige Leute um mich rum so festgestellt, die gekocht haben. Was wir halt leider sehr selten hatten, war mit vielen anderen so an einem Tisch zu sitzen. Wir waren in der Casa Domingo, da war das erste Mal, dass wir so einen Tisch hatten, wo wirklich alle, weil da gab es halt kein Restaurant. Das war einfach diese Herberge mitten im Nirgendwo und dann hat man halt nur das zu essen gehabt. Und dann saß man in dem Schweizer und den Franzosen und da sagte Lisa auch, Mama, endlich erleben wir das mal so. Das hast du mir vorher immer erzählt, dass das immer so sein wird. Ja, es war davor aber einfach nicht möglich. Irgendwie, es hat sich nie ergeben, weil wir doch immer klar wahrgenommen wurden als, ja, da ist ja die Familie. Weiß nicht, ob da so eine Art Distanz war, dass sie gesagt haben, naja, die wollen unter sich bleiben oder da setzen wir uns nicht dazu. Aber wir waren jetzt nicht ausgeschlossen, wir haben ja trotzdem tolle Leute kennengelernt und auch mit vielen immer mal ausgetrunken oder mal gegessen. Aber es war nicht so viel, wie wenn man alleine unterwegs war.
Und habt ihr das vermisst? Oder ihr wart auch drauf eingestellt, vermutlich?
Schon drauf eingestellt, ja. Ne?
Also wir wussten, dass es wenige Kontakt sein würden, weil da die Kinder dabei sind. Die schrecken manchmal auch die Leute ab von muss vorsichtig sein mit Kindern dabei.
Ja, aber nicht nur das. Alle sind K.O. am Nachmittag im Garten und unsere Kinder wollen noch Fußball spielen. Also wie oft wir gehört haben, I want that energy. Das war
cool. Interessant.
Cooler Spruch. Ja, aber es ist, also vom Feeling her war es bei uns auch so, ne? Das Kind wird die ganze Zeit getragen und wenn es rauskommt und du fertig bist, dann dreht es nochmal richtig auf und will irgendwie noch spielen und dahin und dahin und du denkst dir, boah, okay. Ja, gab es da irgendwie was ihr auch vorgeplant habt? So eine Tagesstruktur, dass ihr wusstet, okay, wir laufen jetzt grob am Vormittag oder auch zum Nachmittag noch hin und dann machen wir irgendwo da eine Pause oder bieten den Kindern da irgendwie nochmal eine andere Aktivität an oder wie habt ihr das gemacht?
Andere Aktivität anbieten, da waren wir oft jetzt nicht mehr so in der Lage dazu. Aber also wir haben schon jeden Spielplatz mitgenommen, der sich geboten hat. Und wir wollten immer so, weil das wird halt echt immer wärmer und auch unerträglich an manchen Tagen, dass wir so früh wie möglich los wollten. Der Wecker stand auf 5:30, aber bis wir alles zusammengerödelt hatten, vor 8 kamen wir halt nicht weg. Und dann noch ein Frühstück. Und wir haben halt gesagt, immer, wenn einer eine Pause machen will oder da ist eine schöne Bar, da setzen wir uns jetzt hin, da gibt es jetzt einen Drink und ein Eis. Und das war ja auch unser Versprechen, dass die Kinder mindestens 2 Eis am Tag bekommen, wenn es ein Heavy-Tag ist. Naja, eins unterwegs, eins zum Nachtisch im Menü und wenn es ein Heavy-Tag ist, dann vielleicht noch ein drittes. Aber die haben so viel Kalorien da weggehauen. So what? Dann kriegen die halt 3 Eis. Und also das war eigentlich nur die Tagesstruktur. Ne? Morgens so früh wie möglich weg, zwischendurch essen und trinken, wie wir lustig sind. Da haben wir uns auch nicht irgendwie finanziell reglementiert oder so. Wir hatten eine Budgetplanung, haben aber auch gesagt, wir werden, also das ist das Erlebnis jetzt. Wir werden uns da nicht irgendwie zurückhalten. Wenn es dann mehr kostet, kostet es mehr. Wenn wir drunter sind, ist gut. Aber so viel Eis wie geht, so viel Pausen, wie es zugelassen haben und dann am liebsten so früh wie möglich ankommen, damit man noch da ein bisschen was spielen oder chillen konnte oder irgendwas. Ne?
Ja. Und damit waren die zufrieden, die beiden?
Ja, total.
Ja.
Gab es überhaupt einen Moment, wo die Kinder gesagt haben, boah, kein Bock? Irgendwann zum Beispiel morgens oder so, dass sie nicht aus dem Bett wollten? Oder?
Aber das haben die auch hier. Deshalb, das geht nicht.
Mama ist, Jungschen ist das jeden Morgen.
Ja, ich bin noch müde, ich will nicht aufstehen. Das ist Standard. Ja. Das hat nichts mit dem Camino zu tun.
Okay.
Genau. Mit dem ersten Kakao war alles gelöst.
Ah, sehr schön. Hattet ihr ein Highlight?
Auch eigentlich viele. Für dich aus Sobrero? Nee,
für Liebe sowieso.
Also für mich war es halt von Zubadon. Ich habe mir gewünscht, dass wir da übernachten, weil ich das von 2010 noch kenne. Da war es halt noch so, wie der Kerkelings auch im Buch beschrieben hat, mit Schotterwegen und sehr, sehr verfallen, dass da jetzt die Straße asphaltiert ist und immer mehr Häuser wieder bewohnbar gemacht werden. Ist schön, aber also das war mir wichtig, dass wir da hochkommen. Das war wirklich, wirklich gut. Eigentlich alles, was die Kinder geschafft haben, war immer ein Highlight, ja. Weil die haben weitaus mehr gemacht, als wir gedacht haben. Und also mein persönliches Highlight war dann wirklich in Santiago anzukommen, weil, also erstmal, ich komme mit meiner Familie endlich in dieser Stadt an. Das war was ganz Besonderes. Und es war das erste Mal nach 1, 2, 3, das vierte Mal, dass mich Santiago das erste Mal gut begrüßt. Die 3 Male davor wurde ich sehr, sehr schlecht begrüßt von der Stadt und deshalb war es halt schön, mit meiner Familie da anzukommen und es toll zu haben, das Einziehen und ne, das war schön. Für dich?
Nicht so echt ein spezielles, positiver, das war alles für mich neu und gut positiv mit genießen die Kinder dabei.
Jedes Mal, wenn du es geschafft hast, mit der Kuse anzukommen.
Kuse hochzukommen.
Sobrero hattest du gerade erwähnt.
Ja, das ist wahrscheinlich für Lisa ein von den Höhepunkten, dass wenn die da ankam, die ganze Tisch von 5 bis 6 Leute, das meine ich.
Wir sind ja in Las Herrerías haben wir übernachtet, weil wir den Aufstieg so kurz wie möglich halten wollten. Und wir sind dann die Fahrradstrecke hochgelaufen, diese 8 Kilometer, und ich sagte zum Spaß noch zu denen, oh, da applaudiert bestimmt gleich irgendeiner. Und wir biegen in die Kurve in La Laguna. Und 15 Franzosen, mit denen wir in der Nacht davor in der Herberge geschlafen haben, applaudieren.
You made it.
Das war, und das war, Malise wurde ein Streichholz. Das war, die Fahrradfahrer zuvor, die sind auch alle an uns vorbeigefahren mit Animo, you can make it, ihr schafft es, nur noch wenige Kilometer. So viel, und dann haben die halt alle da oben gewartet und diese Mädels begrüßt. Wahrscheinlich uns auch ein bisschen, aber die Mädels hauptsächlich.
Das ist ja zuckersüß.
Das ist schön, ja. Schöne Geschichte.
Ja.
Ja, irgendwie, da spürt man doch noch so diese Gemeinschaft, ne? Die halten irgendwie alle zusammen, die Pilger.
Und das, am Ende ist man irgendwie aus demselben Grund da, ne?
Ja.
Schön. In diesen Momenten spürt man es dann. Ja, schön. Wirklich schön. So, jetzt können wir ein bisschen privater werden. Ihr habt auch eine Camino-Geschichte gemeinsam.
Das stimmt. Wir haben uns 2015 auf dem Camino del Norte kennengelernt. Mhm. Also ich war da gerade eine Woche unterwegs oder so. Also war auch der Plan nur 2 Wochen. Ich wollte mal wieder zurück auf den Camino und mal was anderes als den Frances. Witzigerweise im Rückblick haben wir über uns rausgefunden, dass wir eigentlich beide unabhängig voneinander eine Alpenüberquerung geplant hatten, aber dann gesagt haben, wir haben nicht genügend alpine Erfahrungen gegen Camino und also ganz viel Schicksal mit dabei. Ich bin halt gestartet und zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn kennengelernt habe, war er schon 2000 Kilometer unterwegs, weil er ist in Belgien gestartet vor seiner Haustür.
Oh.
Nicht übel.
Da hätte ich doch gerne noch ein bisschen mehr zu erfahren.
Ja, ich bin dann 2015 eigentlich von zu Hause aus losgelaufen. Ich hatte das Glück, dass ich 6 Monate Zeit hatte, um Camino zu laufen. So, ja, dann läuft man zu Hause los und man sieht, was man macht. Und wenn man zurückkommt, das war komplett nichts geplant. Und ich bin ganz Frankreich durchgelaufen, nach Saint-Jean-Pied-de-Port. Da Pyrenäen überquert und dann neben den Pyrenäen abgelaufen Richtung Irun, um da dann den Nordsee anzufangen. Ja, eigentlich alles Zufall oder
Schicksal,
wie man das nennt, hat uns zusammengebracht. Eigentlich haben wir einander den ersten Tag in der Runde gesehen, aber noch keine Kontakt gelegt. Und
ja.
Ja, das hat,
und dann eine Woche später habt ihr euch wieder getroffen.
Ja, wir haben einander jeden Tag fast gesehen und begrüßt, wie wir jede Pilger das macht. Mhm. Und ja, dann doch aufeinander.
Ja, und dann halt durch eine gemeinsame Freundin, ist, also wie wird das halt so passiert? Und dann irgendwann ist man in einer großen Gruppe mit 15 Leuten und kocht Spaghetti Aglio Olio in der Herberge. Also da war das gemeinsame Kochen mit 8 Flaschen Wein aus dem Supermarkt nach Hause tragen für 15 Leute und so. Und ab da sind wir dann zu dritt gelaufen, eine Woche, bis ich nach Hause fliegen musste wieder. Aber ich hatte dann von da aus schon mit meinem Büro abgeklärt, dass ich in 2 Wochen oder 3 Wochen wieder dahin fliege, um die beiden in Santiago zu treffen. Erst in Primitivo dann gelaufen und die Freundin in den Norte. Und die haben dann so ein bisschen abgepasst, dass sie gleichzeitig in Santiago ankommen. Und ich wollte dann da treffen. Long story short, wir haben uns dann halt auch getroffen, ein bisschen Chaos mit dabei, mit meinem Flug, wie gesagt, Gepäck verlieren und so. dann ist aber diese Freundin nach Hause geflogen und wir sind zusammen noch nach Finisterre und nach Murcia gelaufen. Und das war eigentlich der Weg, wo wir gesagt haben, das wollen wir unserem Kind dann, das ist unser gemeinsamer Weg, den wir wirklich zu zweit gelaufen sind und den wollten wir dann halt mit unserem Kind halt nochmal machen und dann haben wir, oder den zeigen und dann haben wir aber ja festgestellt, wir können doch ein paar Tage mehr Urlaub nehmen, wir weiten es aus, bis es dann eben Astorga Finisterre wurde.
Schön. Nicht aber Gerd, sage mal, was hat dich denn dazu bewegt, in Belgien loszulaufen?
Ich war in Belgien auch so zweimal auf einen Infoabend und Infotag über Camino und dann, ja, dann hörst du Sachen an und viele Belgier, wenn die nicht bestätigen, viele Belgier laufen mal zu Hause aus. Weil wir echt die Möglichkeit haben, auf Arbeit zu sagen, ich will Sabbatical haben für 6 Monate. Mhm. Ohne Probleme ist das möglich. Und ja, dann machen viele davon Gebrauch. Und ja, das war...
Ich habe keinen Belgier auf meinen Caminos kennengelernt, der nicht von zu Hause losgelaufen ist.
Wahnsinn.
Ja, ist verrückt. Ja, ich meine, wenn das so einfach ist, ne, und man die Möglichkeit hat auf Arbeit, wäre das in Deutschland, würde das jeder... machen, glaube ich. Also der Bock hat auf den Camino so. Die würden dann wahrscheinlich alle direkt von zu Hause starten. Richtig cool.
Ja.
Und es ist einfach. Da laufen 3 oder 4 Wegen durch Belgien aus, durch Frankreich nach unten so. Man muss nicht viel selbstständig planen, von welchen Wegen muss ich laufen. Das ist alles ja gut. Ach, das ist gut angedeutet. So.
Ja. Und würdest du sagen, die Infrastruktur so fürs Pilgern, also sprich Herbergen und so, das ist auch gut abgedeckt auf dem Weg?
Ja, es ist abgedeckt, aber nicht wie in Spanien. In Frankreich muss man, wenn man, das sind dann fast keine Herberge, es sind viele private Leute, die 3-4 Zimmer oder 1-2 Zimmer für Leute, Pilger bereitstellen, wo du ein kleines Geld bezahlst. Aber du musst dann mindestens 2 Tage voraus reservieren. Da muss man reservieren oder man hat noch nichts.
Aha, interessant.
Und ja, da sind auch Buchen, große Buchen, die nur bestehen aus wo schlafen und wo essen. Das ist echt ganz Frankreich durch auf die Route. Da kann man schlafen, da kann man essen. Da steht nichts beschrieben auf dem Weg oder so, nur da kannst du schlafen. Für die Privatleute da oder das Hotel bietet günstige Tarifen an für Pilger. Das sind echt nicht so die Infrastruktur, die man in Spanien hat.
Ja, verstehe. Jo.
Sind wir abgebogen auf die Geschichte von Gerd? Und vielleicht kommen wir nochmal zurück zu deiner Motivation ganz, ganz am Anfang 2010, Denise. Erzähl mal, wie bist du auf die Idee gekommen, den Jakobsweg zu laufen?
Ich habe in meiner Studienzeit eine Ausstellung, Museumsausstellung mitbetreut über einen mittelalterlichen Pilger, der Rom, Santiago, Jerusalem gelaufen ist. Und das war so das erste Mal, dass ich in Kontakt kam damit. Aber ich habe da irgendwie selber mir darüber Gedanken gemacht, bis ich dann jemanden kennengelernt habe, der meinte halt irgendwann, boah, ich wollte schon immer mal ein Camino mit dem Pferd machen. Und dann klingelt irgendwie was, Camino. Und dann reifte diese Idee, aber ich habe gesagt, ne, Pferd geht nicht, kann ich nicht, aber lass uns das doch zu Fuß machen. So, und dann haben wir das halt geplant für den Oktober 2010. Wir sind zusammen losgelaufen in Roncesvalles und in Logroño haben wir uns dann getrennt nach 5 Tagen. Da habe ich ihn dann absichtlich verloren. Das war ganz gut für meinen Weg. Es war auch ganz gut, dass das noch eine Zeit war, wo der Internetkontakt nach Hause nicht so gegeben war, weil ich glaube, mein Vater ist hier in Dreieck gesprungen und meine Mutter 1000 Tode gestorben, als sie gehört haben, das Kind läuft jetzt alleine durch Spanien. Aber das war halt schon so die beste Entscheidung und dann bin ich bis Burgos gelaufen. Ich hatte auch noch 4 Wochen Zeit, ich konnte es nicht ganz laufen und ich wollte ankommen. Bin bis Burgos gelaufen, mit dem Bus dann bis Astorga und dann von Astorga bis Santiago gelaufen. Jetzt witzigerweise die Strecke des diesen Jahres war, das heißt, die Strecke, die ich damals alleine gelaufen bin, dann auch wirklich alleine, weil ich ja durch die Busfahrt meine Camino Family zurücklassen musste, konnte ich jetzt mit meiner Familie laufen. Also es war schon sehr, dann ist ja sehr emotional, dass ich auch mit meinem 2010er Ich gesprochen habe, gesagt, guck mal, jetzt läufst du hier mit deiner Tochter lang. Und dann 2011 und 2012 bin ich eben mit Freunden aus Camino 2010 nochmal Teilstücke gelaufen. Ja.
Schön. Das ist echt, mag das immer, einmal zu hören, wie man auf so eine Idee kommt, einfach mal den Pilgerweg zu laufen, ne? Weil das ist so individuell einfach und jeder hat da einfach, also teilweise ist das so spannend und auch so witzig manchmal, was da so rauskommt.
Ja.
Super spannend.
Schön. Ja. Haben wir noch was?
Habt ihr noch was? Wollt ihr noch unbedingt was teilen oder erzählen? Fragen wir doch mal so.
Bettwanzen werden nicht über Schuhe übertragen. Ich habe heute gehört und beim Wäsche aufhängen und ich kam aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus.
Der hat das gesagt, der Typ zu uns. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Die sitzen in den Betten eigentlich,
die
oder?
Die sitzen in den Betten und du trägst sie halt mit jedem Kleidungsstück mit, nicht mit deinen Schuhen. Das heißt, musst du danach alles waschen oder ins Eisfach legen.
Das haben wir ja gemacht. Wir haben alles gewaschen hinterher.
Ich habe 2010 mir die in Portemarin geholt, aber auch bei mir sind das nur ein paar Mückenstiche. Ist das nicht schlimm? 2015 hatte er 50, 60 Bisse auf dem Rücken und er reagiert allergisch auf Insektensachen. Also er war kurz vor Notaufnahme, der war nicht mehr ansprechbar und apathisch. Ich war kurz davor, den
Arzt auszubringen. Wow, so schlimm.
Und unsere Große hat es jetzt 2013, also nee, die, alle bis auf du. So, und die Kleine ist genau wie ich, bei der ist es halt nur wie Mückenstiche und die Große, bei der hat sich richtig fett entzündet, dass wir dann in Finisterre auch zum Arzt gehen mussten und Antiallergikum und Cortisoncreme bekommen haben. Also, dass sie dick, ja, dick geworden sind und gejuckt haben, wie blöd. Und bei einer 5-Jährigen ist es halt super doof. Und deshalb 60 Grad waschen oder minus 20 Grad Eisfach. Und zu Hause bloß nichts mit ins Haus bringen. Lieber in die Garage, in den Keller, in irgendwas. Weil die willst du nicht nach Hause. In Rom auf der Verlobungsreise haben wir es auch noch gehabt. Ne? Ja. Deshalb, wir sind Bettwanzen erfahren.
Wahnsinn. Wir hatten das nie oder ich hatte das nie vorher. Weiß nicht, auch nicht.
Du kannst es im Sterne-Hotel bekommen, du kannst es in der letzten Kaschemme bekommen. Es ist immer abhängig davon, wer vor dir in diesem Bett geschlafen hat und wer es reingebracht hat. Mehr nicht.
Ja, aber früher war das ja auch noch so gang und gäbe. Ich glaube, das haben sie jetzt zum Teil abgeschafft in den Herbergen, dass du diesen Fließüberzug hast.
Das immer noch. Die gibt diese ganz dünnen Papierdinger, ne? Die gab es immer wieder. Also wobei wir hatten viele Herbergen mit Baumwolllaken, aber wir hatten ein paar, wo das so war.
Ja, meistens auf Berge sind nur die blaue, die Matratze, die eigene Matratze bis irgendein Blau, Plastik. Und das war, habe ich auch die erste. Ja. Nicht überall gehabt.
Ja. Und Rucksack, das wollte ich auch noch sagen, Rucksacktransport, Francesco ist auch 7 €, genau wie auf dem Portugies, wo ich doch die Geschichte heute...
Dann hatten wir noch Glück gehabt.
Dann hatten wir tatsächlich noch Glück, wir haben noch 5 bezahlt.
Das ist halt zum Beispiel ein Thema. Wir haben ab von Sebadon vorgeschickt, weil wir gesagt haben, es war, wir müssen uns nicht selbst kasteien, es funktioniert auch ohne. Und wenn man ja durchrechnet, wie viel er halt, also 20 Kilo Wagen, 40 Kilo Kinder, 15 Kilo Gepäck, da hat er genug zu tun gehabt und deshalb haben wir uns den Luxus erlaubt, halt vorzuschicken.
Genau, dass wir abends was noch mit den Kindern beschäftigen.
Genau, dass wir noch Kraft hatten für die Kinder. Und das war fein.
Mit denen durch gewesen sein.
Ja, glaube ich total. Ich habe 2010 stand ich am Monte de Gozo im Waschsalon im Schlafanzug, weil ich einmal alle Füße gewaschen habe. Aber mit mir zwei Asiatinnen, die es genauso gemacht haben. Einmal alles durchwaschen und wenn dann alles durch und getrocknet ist, umziehen und Schlafanzug nochmal rein.
Genau, genau. Was will man sonst machen? Also, ja.
Ja, total.
Genau, und dann war es auch so, dass wir hier mit dem Rucksack ankamen und ich dann im Flur ausgepackt habe.
Mhm. Ja, haben wir auch gemacht.
Hier waren wir
und die rennen jetzt noch in der Garage, ne? Weil das wäre das Schlimmste, wenn du dir die nach Hause holst. Da muss echt Kammerjäger ran und alles.
Ja, ja, ja. Das ist ja echt hart. Genau. Okay.
Vielleicht noch eine Sache zum Abschluss. Wenn ihr so eure drei Top-Tipps an unsere Zuhörer, welche wären das?
Ja, mein persönlicher, gerade mit Kindern und mit so einem Wagen, wenn man so ein Gefährt dabei hat, Plan, sind schon drei. Also wirklich, weil die Wegstrecke an manchen Stellen gibt es einfach nicht her. Wir hatten den Doppelcruiser, damit wären wir an manchen Stellen einfach nicht durchgekommen, wenn wir nicht ausgewichen wären. Genügend Kraft aufsparen für die Kinder und nicht komplett für den Weg aufverausgaben, wäre meine zweite. Und Tinto de Verano mit Kaffee solo trinken.
Das war interessant. Sehr schön.
Du?
Gerd, hast du noch was? Genau, hast du noch Ergänzungen dazu?
Auf deine Frau hören, weil die ganze Planung gemacht hat.
Ja, die ganze
Planung. Warum? Dazu sollten wir eine Podcast-Folge machen. Nein. Warum planen hier immer die Frauen? Ich weiß es nicht.
Mental Load, hallo?
Ja, genau. Macht vielleicht auch Spaß, ne?
Ja, so. Es macht ja auch Spaß. Also gerade das, es hat ja wirklich Spaß gemacht. Das habe ich sehr gerne an mich gerissen, diese Planung.
Gut, ja, schön. Dann würde ich sagen.
Jetzt bin ich schon wieder, als morgen fliege ich, egal wie.
Okay.
Tschüss.
Ja, wenn ihr Tipps braucht für Pilgern mit Wagen, weil ich habe gehört, das habt ihr ja vielleicht irgendwann mal vor, ne?
Ja.
Weil Sarah könnte euch ja melden, mit der ihr schon gesprochen habt und bei uns auch.
Ja. Sehr gut. Wir Aber es ist bestimmt. Richtig, richtig gut. Und auch nochmal von euch zu hören, dass ihr oft einfach auch auf die Fahrradstrecken ausgewichen seid. Das war immer so in unserem Kopf, dass wir das machen würden. Bei Sarah war es ja eher nicht so, dass diese Strecken so viel gelaufen sind. Aber du hast ja gleich gesagt, das habt ihr echt.
Na, Sarah und Raphael sind ja auch in Portugal gelaufen.
Genau. Ja, da gibt es ja auch Fahrradstrecken.
Da gibt es auch Fahrradstrecken, da gibt es auch enge Passagen, da haben sie ja auch erzählt. Ja. Also so krasse Sachen wie Aufstieg zum Osso Breo und so, das gibt es auf dem Portugues gar nicht.
Und da sagt der gelbe Outdoor ja immer, Achtung, Fahrradfahrer, ab jetzt bitte unbedingt hier weg und so. Und da haben wir halt wirklich einfach drauf gehört.
Ja.
Voll gut. Und auch gut zu wissen, dass das funktioniert.
Ja.
Also nicht nur für die Fahrradfahrer, sondern eben auch für euch, dass ihr dann, also gab es da so Momente, wo ihr noch gedacht hattet, oh, jetzt rasen die mit 100 oder 80 an uns vorbei und das war gefährlich für euch oder war es dann schon auch machbar mit dem Kinderwagen?
Also die sind halt schon natürlich, also gerade vom Kruschefähre runter an uns vorbeigerast, das war jetzt nicht so sonderlich doll der Verkehr, aber wenn einer kam, war es schnell. Aber wir hatten halt so einen giftgrünen Cruiser dabei. Wir haben eine Fahnenstange dran gehabt mit deutsch-belgischer Flagge, auf die wir auch sehr oft angesprochen wurden. Aber dass wir halt irgendwie bestmöglich erkannt wurden und wenn der Kerkeling kriegt, mit Wanderstock ausfahren, irgendwie haben die schon irgendwie Abstand gehalten. Ja. So das Einzige, wo mir ein bisschen, wo ich ein bisschen Schiss gehabt habe, war diese Brücke vor Porto Marin, bevor es auf diese Mörderbrücke Treppe zugeht.
Stimmt.
Weil da war es halt nicht möglich, auf den Bürgersteig zu gehen und da haben auch alle Autos einfach angehalten, bis er durchgelaufen war. Also es war dann auch kein Ding. Ja. Also es haben eigentlich immer alle Rücksicht genommen.
Ja,
ne?
Das ist dann echt
Ja,
wo sie schnell gefahren sind, war da die Abschirmung.
Genau. Also ich habe jetzt nie Angst gehabt. Nee.
Schön. Ja, im Moment bin ich immer noch so im Kopf unterwegs, weil ich denke, ich würde Jakob auch immer noch tragen. Also, wenn ich jetzt alleine starten würde, würde ich mir den Wagen nicht antun, glaube ich, sondern dann würde ich einfach mit Trage und Gepäck los und das dann auch vorschicken. Aber wenn wir zu zweit wären, wäre das schon echt eine gute Option.
Also man könnte vielleicht noch debattieren, ob es jetzt unbedingt so ein Doppelwagen sein muss, ne? Oder ob ein einfacher, vielleicht stabiler, auch vermutlich auch mit Luftreifen.
Ja.
Ob da nicht ein einfacher Kinderwagen reicht, aber.
Naja, es gibt ja auch die für ein Kind die Fahrradanhänger. Die sind ja einfach schmaler.
Ja, das stimmt. Das
geht
ja
der Unterschied war auch, die Sarah ist vorne mit dem normalen kleinen Rad gelaufen, ja. Das weiß ich von den Fotos. Und wir haben das große Joggerrad dran gemacht. Deshalb hatten wir auch Angst, dass wir Probleme im Flieger bekommen. Wir stehen auch in Kontakt oder standen vor dem Camino ein bisschen in Kontakt. Und sie hatten mir nämlich auch geraten, den mit bis zum ans Gate zu nehmen. Bei ihnen wäre das kein Problem gewesen. Wir hatten aber so große Angst davor, dass sie erstmal, dass sie den richtig doof behandeln und der kaputt ankommt. Da wäre unser Camino hätte nicht funktioniert ohne. Und deshalb haben wir ihn als Sperrgepäck abgegeben, als kostenloses, weil gilt trotzdem als Kinderwagen. Aber wir konnten ihn als kostenloses Sperrgepäck abgeben, da war ein bisschen sicherer und noch ordentlich verpackt und alles. Also dafür, dass wir mit Ryanair geflogen sind, wurde alles sehr, sehr gefühlvoll behandelt.
Sehr schön. Nee, ich glaube, so würde ich das auch eher machen. Dann.
Das war schon gut. Also es war die richtige Entscheidung. Alles.
Ja. Okay, schön. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es. Machen wir einen Deckel drauf, oder?
Ja.
Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt Buen Bambino. Ciao, macht's gut.
Ciao.